Hallo und herzlich willkommen im Podcast 1 mit Sternchen.
Zukunftsstark in Schule, Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Daniela Löbnitz, ich bin Mathe- und Lerncoach. Mein heutiger Gast ist Marion Karlic. Marions Weg begann mit einer gewissen Perspektivlosigkeit nach dem Hauptschulabschluss. Sie machte eine Ausbildung zur Bürokauffrau und entdeckte ihre Leidenschaft für die Buchhaltung. Heute ist sie Head of Finance, blickt auf viele Jahre Berufserfahrung zurück und hat dabei sogar bei einem mittelständischen Unternehmen die Buchhaltung implementiert und vom Steuerbüro zurückgeholt. Doch nicht nur unter diesem Aspekt ist Marions Weg beeindruckend. Ihre Position erarbeitete sie sich zu einem Zeitpunkt, als sie bereits Mutter von 2 Kindern war. Im Interview sprechen wir darüber, dass sie erst in der Berufsschule verstanden hat, wie Lernen für sie selbst funktioniert und warum es in der Schule bis dahin nicht so gut funktioniert hat, über die Perspektivlosigkeit, die damals in der Hauptschule vermittelt wurde und heute immer noch vermittelt wird, darüber, wie wichtig es ist, etwas zu finden, das Freude macht und Sinn stiftet, denn das macht es leichter, richtig gut darin zu werden, und warum eine gute Klassengemeinschaft sehr wichtig ist. Es freut mich sehr, dass ich Sie als Gast in diesem Podcast begrüßen darf. Hallo Marion, schön, dass du da bist.
Hallo Daniela, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Magst du dich zum Einstieg mal so ein bisschen vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie war so in groben Zügen dein Weg?
Also ich bin die Marion. Ich lebe nördlich von München. Ich habe 2 Kinder, einen Partner und einen Hund. Und ich bin Head of Finance bei PartyRent München. Das ist ein mittelständisches Unternehmen in der Veranstaltungsbranche. Und mein Werdegang in groben Zügen bis dahin, ich versuche es relativ knapp zu beschreiben, da es doch mittlerweile tatsächlich jetzt über 20 Jahre sind. Ich bin damals mit 15 und einem Quali von der Schule abgegangen und ja, hatte dann natürlich nicht allzu viele Möglichkeiten, sondern musste eher schauen, was der Schulabschluss hergab. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mit 15 überhaupt gar keine Ahnung hatte, was ich eigentlich werden möchte oder machen möchte beruflich, und habe dann letztendlich eine Ausbildung zur Bürokauffrau angefangen, die für mich damals ja eher eine Notlösung war. Während der Ausbildung bin ich dann das erste Mal mit der Buchhaltung in Berührung gekommen. Das war damals eigentlich ganz witzig, weil wir mussten als Azubis viel ans Telefon gehen. Und ja, mit 15, muss ich ehrlich sagen, hat mir das Telefon und die Kundengespräche mehr Angst gemacht als irgendwas anderes. Deswegen habe ich immer sehr viel dafür getan, um in der Buchhaltung bleiben zu können, weil da musste man nämlich nicht ans Telefon gehen. Ja, die Firma ist dann hat dann in meinem zweiten Ausbildungsjahr Insolvenz angemeldet. Ich habe dann meine Ausbildung in einem anderen Unternehmen noch fertig gemacht. Da habe ich dann weitere, bisschen tiefere Einblicke noch in die Buchhaltung bekommen und bin dann ein halbes Jahr nach meiner Ausbildung zur Asmo-Küchen gegangen. Dort habe ich 4 Jahre in der Kreditormbuchhaltung gearbeitet. Und da hatte ich eine sehr gute Vorgesetzte, die also wirklich viel Zeit auch investiert hat und ja, mir sehr viel beigebracht hat, auch buchhalterische Sachen, Anlagevermögen. Also von der konnte ich sehr viel lernen. Nach den 4 Jahren bei ASMO bin ich dann in ein mittelständisches Unternehmen gegangen, die in der Metallbranche tätig waren. Dort habe ich auch in der Buchhaltung gearbeitet und war dann insgesamt für 8 Jahre da. In den 8 Jahren habe ich dann auch meine 2 Kinder eben bekommen und war dann auch in Mutterschutz und danach eben in Teilzeit. Und genau, im Februar 2014 bin ich dann zu Partyrent gekommen, wo ich eben bis heute bin.
Bist du da sofort Head of Finance gewesen dann oder hat sich das
Nee.
entwickelt im Laufe der Jahre?
Das hat sich entwickelt, genau. Ich habe damals gestartet, da gab es die Firma war ein gutes Jahr lang am Markt, also beziehungsweise der Standort war ein gutes Jahr lang im operativen Geschäft. Und als ich bei Partyrent angefangen habe, hat die Buchhaltung noch ein Steuerbüro gemacht und ich habe quasi die Buchhaltung erstmal implementiert und dann eben Schritt für Schritt aufgebaut. Ich habe das auch am Anfang alles alleine gemacht, habe dann erst später eine Kollegin dazu bekommen und mittlerweile habe ich ein Team von 4 Leuten und wurde erst, ja, da müsste ich jetzt noch mal ganz genau nachschauen, aber 2021 wurde ich Head of Finance.
Ein sehr, sehr beeindruckender Weg.
Danke.
Also vor allen Dingen deshalb beeindruckend, also aus vielen Gründen beeindruckend. Zum einen, dass du, also meistens erwartet man in so Führungspositionen mit Finanzen jemanden, der studiert hat.
Ja.
Und du hast eigentlich einen eher untypischen Weg. Dann ist interessant, dass du ja eigentlich, muss fast sagen, ja trotz der Kinder und der anschließenden Teilzeit wieder bis in eine Führungsposition gekommen bist. Und das ist ja auch etwas, was ja gerade für Frauen oftmals gar nicht so einfach ist, diese Kurve in der
Ja.
Karriere wieder zu bekommen. Und das hast du ja auch geschafft. Also das ist ja so das Zweite, was unglaublich beeindruckend daran ist.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auch meine Kinder bekommen habe, war ich auch nie so auf das Thema Karriere aus. Ich habe mich da auch nie damit beschäftigt. Ich hatte da keine Ambitionen in diese Richtung, sondern bei mir ist das wirklich erst, ja, ich würde jetzt mal sagen, vom Alter her auch relativ spät gekommen. Also zu dem Zeitpunkt, wo andere schon den zweiten, dritten Karriereschritt gemacht haben, kam bei mir eher so das Bedürfnis auf, nochmal was anderes zu machen. Bevor ich bei Partyrent angefangen habe, war ich 15 Jahre lang, hatte ich irgendwelche Sachbearbeiterjobs in der Buchhaltung, die mir auch in dem Zeitpunkt, wo ich sie gemacht habe, immer Spaß gemacht haben. Aber ich habe da einfach gemerkt, ich möchte doch noch irgendwie weiter. Ich möchte noch mehr dazu lernen. Ich wollte gern in die Richtung Controlling gehen und habe dann aber auch festgestellt, ich habe mich dann bei vielen Firmen damals beworben und habe aber auch festgestellt, genau das, was du gerade gesagt hast, es ist nicht einfach. Also man bekommt ganz schwierig überhaupt ein Vorstellungsgespräch in dem Bereich Finance in Teilzeit und ohne Studium. Also ich habe ganz viele Absagen bekommen. Ich muss natürlich auch sagen, ich habe mich halt auf viele Stellen beworben, wo ich auch überhaupt gar nicht die gewünschten Grundvoraussetzungen laut Stellenausschreibung hatte, mir die aber von der Jobbeschreibung her zugetraut habe und habe da eigentlich überwiegend Absagen bekommen. Ich war einmal in einem Vorstellungsgespräch, da bin ich wohl eher aus Versehen dann reingekommen und der hat mich wirklich in diesem Vorstellungsgespräch ganz verwundert gefragt, so, hä, warum haben Sie sich eigentlich beworben? Sie haben ja gar kein Studium. Und dann habe ich gemeint, nee, das ist schon richtig und habe ihm dann halt so ein bisschen versucht zu erklären, was ich halt die letzten 15 Jahre gemacht habe. Und dass ich halt eben mir das zutraue und der Meinung bin, dass ich das auch kann. Aber das, ja, also ich habe da in die Richtung, habe ich gemerkt, dass da komme ich nicht weiter. Und das war für mich dann am Ende auch der Grund, warum ich speziell nach einem kleinen Unternehmen gesucht habe. Bei Partyrent habe ich gesehen, dass die mehrere Standorte haben, teilweise auch sehr große Standorte. Und da habe ich einfach so das Potenzial gesehen, quasi mit dem Unternehmen zu wachsen.
Ja, das ist super interessant, weil natürlich, also es ist eigentlich fast erschreckend, wie viel Bedeutung man diesem Studium dann an der Stelle gibt,
Ja.
obwohl da ja 15 Jahre Berufserfahrung gegenstehen. Also wo so gefühlt diese Berufserfahrung, die man hat, die ja gerade auch in so einem Bereich wie Finanzen eigentlich super, super wichtig ist, die quasi so weggewischt werden, weil ganz am Anfang eine Stelle fehlt. Und das ist ja schon irgendwie auch ein sehr merkwürdiges Verständnis von dieser Welt eigentlich.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, dass ich auch in der Zeit bei Partyrent natürlich schon oft auch gemerkt habe, okay, hier fehlen mir Kenntnisse oder da brauche ich noch was. Ich habe mir das halt dann selber angeeignet, aber gerade bei dem Thema eine Buchhaltung irgendwo zu implementieren oder umzustrukturieren, neu aufzubauen, da habe ich schon gemerkt, da braucht man Erfahrung. Man muss das schon mal gemacht haben. Und ich will jetzt damit natürlich nicht sagen, dass jemand, der ein Studium hat, es nicht schafft, aber auch später im Bereich Controlling, es hat einfach Vorteile, wenn man weiß, woher die Zahlen kommen, weil man selbst schon in dem Bereich gearbeitet hat und dieses Verständnis dafür hat, wie genau setzt sich das zusammen. Das hat mir viel geholfen. Also ich weiß gar nicht, ob mir ein Studium in dem, was ich heute tue, so wahnsinnig viel gebracht hätte. Aber ich kann ganz sicher sagen, dass die Berufserfahrung und gerade diese 15 Jahre lang, wo ich selber in der Buchhaltung im Tagesgeschäft gearbeitet habe, das hat mir auf jeden Fall viel gebracht.
Ja, das ist ja immer das eine, ne? Ob man, ich sag mal, den Job macht oder den Bereich leitet oder ob man das Ganze überhaupt erstmal aufbaut. Und gerade dieser Aufbauprozess, das ist ja was, also meistens kommst du ja, egal ob du jetzt aus einer Ausbildung oder aus dem Studium kommst, aber meistens kommst du ja in fertige Unternehmen, die fertige Buchhaltungsabteilungen da haben. Und
Ja.
dieses, ich muss eigentlich diesen ganzen Bereich noch aufbauen, ich muss es da komplett implementieren, das ist ja was, was man jetzt auch nicht an jeder Ecke findet. Und das ist natürlich was, das lernt man in dem Maße im Studium natürlich nicht. Und da braucht es ja viel, ja, eigentlich ganz, ganz andere Fähigkeiten und eben, wie du sagst, ne, viel Erfahrung und das Know-how dahinter.
Ja, auf jeden Fall.
Welche Rolle hat Schule auf deinem Weg gespielt?
Ich muss sagen, so die Schule und ich, wir waren wie das große Match. Die Schule hat mir auf jeden Fall gezeigt, was ich alles nicht kann. Und ich glaube, im Nachhinein betrachtet bin ich einfach nicht der Lerntyp, der so für das Schulsystem vorgesehen ist. Ich habe eigentlich erst später in der Berufsschule, also während meiner Ausbildung, gemerkt, dass wenn ich die Dinge parallel in meinem Ausbildungsbetrieb mache, also gerade im Bereich Buchhaltung, dann verstehe ich das. Also dann fällt mir das leichter. Ich war damals in einer Ausbildungsklasse. Wir waren nur zwei Schülerinnen, die ja von der Hauptschule kamen. Die anderen waren alle von der Real- bzw. Wirtschaftsschule. Also heißt, die hatten alle Rechnungswesen. Und der Lehrer hat uns in der ersten Stunde gesagt, er macht jetzt eine Doppelstunde Crashkurs und entweder wir verstehen das oder wir verstehen das nicht. Ich hatte das Glück, dass ich eben also in der Firma, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, in der Buchhaltung war und dadurch habe ich das sehr schnell verstanden und ich war dann auch richtig gut in Rechnungswesen. Ich war teilweise besser wie die anderen, die eben eigentlich schon die Kenntnisse hatten von der Real- oder Wirtschaftsschule. Und da habe ich gemerkt, dass ich muss die Dinge selber machen. Ich muss das in der Praxis machen, damit ich das in der Theorie besser verstehe. Und das hatte ich die 9 Jahre davor nicht.
Ja, darauf ist das Schulsystem halt irgendwie gar nicht ausgerichtet, ne? Auf die, die vielleicht auch diesen praktischen Bezug mehr dazu brauchen, den es ja an vielen Stellen ja durchaus auch gibt.
Ja.
Wie erlebst du das heute bei deinen Kindern oder sind die noch nicht in der Schule?
Doch, die sind beide in der Schule und sind da auch beide sehr unterschiedlich. Also meine Tochter ist genau der Lerntyp, den unser Schulsystem braucht. Also heißt, die setzt sich in den Unterricht und die hat ein sehr gutes, also die passt natürlich schon auf, das muss man jetzt auch sagen im Unterricht, aber die hat da einfach eine sehr gute Wahrnehmung für das Ganze und ist auch selber sehr strukturiert und ist auf dem Gymnasium und schreibt also wirklich sehr, sehr gute Noten, ohne einen großen Lernaufwand dahinter zu haben. Bei meinem Sohn, der kommt dann da leider eher nach mir, ist das ganz anders. Also der ist auf der Realschule und der lernt sehr, sehr viel. Der hat den Ehrgeiz. Der ist sehr bemüht, aber bei dem ist es im Endeffekt wie bei mir, der kann das nicht auf Papier bringen. Also sprich, bei ihm kommen am Ende einfach die guten Noten dann nicht so raus, trotz des Aufwandes dahinter. Das war eben in meiner Schulzeit auch so. Ich war nie faul. Also ich habe schon gelernt und mich auch bemüht und auch im Unterricht aufgepasst. Aber trotzdem habe ich es am Ende nicht geschafft, das aufs Papier zu bringen. Also die Noten blieben, die guten Noten blieben aus.
War das bei dir eher flächendeckend, also in, ich sag mal, fast allen Fächern, oder gab es Fächer, die, in denen das vielleicht ein bisschen anders war, die ein bisschen besser oder vielleicht extrem schlecht waren?
Ja, es gab schon natürlich Fächer, wo das anders war, also wo ich dann, sage ich mal, auch gut war, wo ich dann auch meine Zweier hatte, wo ich auch nicht so viel dafür lernen musste. Aber gerade beispielsweise in, ja, Deutsch oder auch Geschichte, das hat mich dann selber auch nicht so interessiert und da habe ich mich dann einfach schwer getan. Und wenn es dann gerade so gegen Ende des Schuljahres brenzlig wurde, dann hat man natürlich noch mal eine extra Runde gelernt, weil man ja dann irgendwie die Zeugnisnote noch retten wollte. Und ja, das habe ich dann oft einfach nicht geschafft, weil ich das dann ja nicht aufs Papier gebracht habe.
Ja, so geht es ja wahrscheinlich auch durchaus relativ vielen Schülern, ne? Die momentan ja dann leider ganz oft einfach auch aus diesem System Schule rausfallen, weil sie halt, was ist so schön formuliert, weil sie nicht dem Lerntyp entsprechen, der in der Schule, ich sag mal, vorausgesetzt wird oder gebraucht wird.
Ja, und ich merke auch gerade jetzt die Corona-Zeit. Also mein Sohn, der war in der, ja, so dritten, vierten Klasse, hauptsächlich vierte Klasse während dem Corona-Jahr. Und das merkt man einfach. Also das merkt man an der ganzen Klasse. Das bestätigen die Lehrer, das bestätigen Nachhilfelehrer, dass es den Kindern einfach an Grundwissen fehlt. Und natürlich gibt es Kinder, die das dann aufholen. Aber es gibt eben genau die Kinder, die jetzt vielleicht eh schon nicht dem Lerntyp entsprechen, die sich einfach dann nochmal umso schwerer tun, jetzt das aufzuholen.
Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also das sehe ich auch. Gerade die in dieser Zeit in der Grundschule waren, wo ja wirklich noch Basisfertigkeiten beigebracht werden, ne? Da geht es ja noch viel um Schreiben, um Lesen, um so das Grundzahlenverständnis. Und
Ja.
wenn da Lücken entstanden sind, die sind auch gar nicht mehr so ohne weiteres aufzuholen in den ganzen Jahren danach.
Ja.
Du hattest ganz am Anfang gesagt, du kamst aus der Schule raus. Und du wusstest eigentlich gar nicht, was du machen willst. Du wusstest nur, was du alles nicht kannst. Mit was für einem Gefühl oder mit was für einer Sicht auf die Gesellschaft oder Arbeitswelt bist du aus der Schule gekommen?
Ich glaube, mit einem nicht allzu guten, wenn ich ehrlich bin. Also gerade meine Sicht auf die Arbeitswelt war doch eher getrübt, weil uns schon auch in der Schule von vielen Lehrer und Lehrerinnen eher so vermittelt wurde. Ja, also es wurde uns schon so bewusst gemacht, wir sind jetzt Hauptschüler. Also früher hieß das ja noch Hauptschule, heute ist es ja die Mittelschule. Und ja, so wir sollen quasi oder müssen froh sein, wenn wir einen Ausbildungsplatz bekommen und sollen da quasi auch nicht so wählerisch sein. Wir haben auch in der Schule nie über so Themen gesprochen. Was hat man auch in den verschiedenen Ausbildungsberufen vielleicht auch danach für Möglichkeiten, irgendwas in die Richtung? Deswegen hatte ich zumindest für mich das Gefühl, da eher auf mich gestellt zu sein. Mit 15 ist das natürlich ja auch noch mal eine ganz andere Herausforderung, wie wenn man jetzt vielleicht mit 16 oder 17 von der Schule abgeht. Und deswegen war es dann bei mir auch tatsächlich so, dass ich geschaut habe, was ist in meinem Umkreis, was kann ich gut erreichen. Und ja, habe da dann einfach versucht, irgendwas zu bekommen.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Riesenproblem, ne? Weil, und das ist was, ich habe immer mal ja auch Austausch mit Schülern von der Hauptschule heute. Und da ist halt einfach auch eine extreme Perspektivlosigkeit. Und das ist was, was ich sehr, sehr schwierig finde, weil im Grunde brauchen wir diese Menschen ja auch. Und es gibt ja auch genug Jobs und es gibt auch genug Ausbildungen, die durchaus ohne Probleme auch jemand von der Hauptschule machen kann. Na, aber wir haben natürlich auch, gerade heute ist es ja auch immer noch so, dass wir ganz oft dieses Wording haben, ja, du hast ja nur einen Realschulabschluss, du hast du machst nur eine Ausbildung. Und dann entsteht natürlich bei den Hauptschülern das Gefühl, okay, wenn es schon nur der Realschulabschluss ist, was sind denn dann wir?
Ja, auf jeden Fall.
Und dann hast du Lehrer vorne stehen, die alle Abitur gemacht haben, die alle studiert haben, wo keiner eigentlich das Vorbild ist für das, was du gerade da machst in der Schule. Und
Ja.
das ist natürlich nicht gut, wenn Menschen so viel oder junge Menschen vor allen Dingen so viel in einer doch relativ großen Anzahl, weil es ist ja nicht nur, dass da nur ein, zwei Schüler hingehen, sondern es sind ja ganze Klassen, die mit so viel Perspektivlosigkeit eigentlich aus der Schule kommen.
Ja, und ich merke das auch gerade durch meine Kinder jetzt auch, wie auch andere das heute sehen. Und das ist auch immer noch so. Mein Sohn, der kam zum Beispiel mal nach Hause und hat gesagt, also er möchte auf gar keinen Fall auf die Mittelschule. Und dann habe ich gemeint, ja, aber warum denn nicht? Kann man ja auch ein M-Zweig zum Beispiel machen oder was auch immer. Und dann hat er gemeint, nee, weil jemand aus der Klasse hat gesagt, dass die Mutter gesagt hat, wenn du auf der Mittelschule bist, dann landest du am Ende so bei Aldi an der Kasse. Und da habe ich dann auch erstmal, also da war er noch kleiner, und da habe ich dann auch erstmal zu ihm gesagt, also zum einen, es ist jetzt auch nicht so schlecht, bei Aldi an der Kasse zu landen. Das ist kein schlecht bezahlter Job. Und zum anderen habe ich gesagt, in meiner Welt zumindest ist es nicht ausschlaggebend, was du für einen Schulabschluss hast, sondern für mich ist es ausschlaggebend, dass du später in deinem Leben etwas findest, wofür du brennst, wofür du eine Leidenschaft entwickelst, etwas, was du richtig gerne machst, aus voller Überzeugung raus. Und dann wirst du gut darin sein, egal ob du ein Abitur hast oder nicht. Aber das ist nicht das, was einem in der Schule vermittelt wird. Und ich meine, wir brauchen natürlich Menschen, die studiert haben, gerade in gewissen Berufen, wie jetzt im Bereich der Ärzte, Anwälte, Jura. Das muss man natürlich studiert haben. Aber ich denke, dass wir ganz, ganz viele Berufe haben, wo es viel mehr darauf ankommt, welche Fähigkeiten habe ich, welche Skills habe ich und wie kann ich die in dem Job optimal einsetzen. Und das ist was, das lernt man nicht in der Schule und das lernt man auch nicht im Studium.
Ja, absolut, finde ich absolut richtig. Und ich weiß, dass da natürlich auch ein Stück weit noch Umdenken stattfinden muss in auch manchen Ausbildungsbetrieben, die ja auch manchmal als Voraussetzung Abitur da stehen haben oder mindestens Realschulabschluss, wo man sich manchmal schon fragen muss, warum eigentlich? Also, und ich meine, solange wir ja die Hauptschule auch noch haben, müssen wir auch eigentlich als Gesellschaft irgendwie dafür sorgen, dass wir eine Perspektive für diese Menschen haben.
Auf jeden Fall, unbedingt.
Welche Werte hast du aus der Schule mitgenommen?
Ich muss sagen, was für mich während meiner Schulzeit noch sehr prägend war, ist, dass wir damals einige Flüchtlinge aus dem heutigen Ex-Jugoslawien oder Albanien sie sind zu uns auf die Schule gekommen. Und mir ist damals das erste Mal so in meinem Leben bewusst geworden, was das eigentlich für ein Privileg ist, in Deutschland geboren zu sein. Jetzt muss ich natürlich da auch dazu sagen, ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, wo es jetzt kein Social Media gab. Das heißt, wir haben uns damals mit, ja, Klassenkameraden verglichen, vielleicht noch mit Leuten aus der Nachbarschaft oder einen Ort weiter oder so. Und natürlich haben wir Nachrichten geschaut und haben das mit dem ganzen Bürgerkrieg und so mitbekommen, aber was ich gemerkt habe, ist, dass einfach also damals gab es das auch noch nicht so mit den Integrationsklassen oder so. Das heißt, wir haben irgendwie von heute auf morgen einfach so ein paar Leute mehr in der Klasse sitzen gehabt. Und da ist bei uns so eine Dynamik entstanden, wo wir einfach, ja, versucht haben, die zu integrieren, die irgendwie aufzufangen, mit denen Deutsch zu lernen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, was es eigentlich wert ist, eine gute Klassengemeinschaft zu haben. Und wie man es auch als Gemeinschaft schafft, auch andere da jetzt noch rein zu integrieren, obwohl die nicht unsere Sprache gesprochen haben, ja, haben wir uns trotzdem einfach Mühe gegeben. Und das war für mich eigentlich so eine sehr prägende Zeit tatsächlich.
Das heißt, ihr hattet eigentlich auch eine gute Klassengemeinschaft.
Ja.
Kannst du bei deinen Kindern heute in den Klassen immer noch so eine Klassengemeinschaft in dem Sinne erkennen oder ist das heute anders?
Also bei meinen Kindern ist es jetzt eher so, dass ich schon auch diese Klassengemeinschaft sehe. Mein klar, bei meiner Tochter, die ist jetzt auf dem Gymnasium, da, also ich sage jetzt mal, der Unterschied zur Realschule, da ist natürlich der ganze Umgangston schon ein bisschen rauer, aber dennoch ist auch da die Klassengemeinschaft da. Die Kinder werden ja auch durch diese ganzen Wahl- und Wahlpflichtfächer ja auch immer wieder, werden ja dann auch die Klassen, sage ich mal, nochmal getauscht oder anders zusammengewürfelt. Und bei meinem Sohn ist es jetzt zum Beispiel so, dass die eine sehr große Klasse sind mit 32 Kindern, wo sehr viele Jungs auch in der Klasse sind. Das ist natürlich für die Lehrer dann oft sehr anstrengend, weil gerade jetzt in dem Alter auch, also 7. Klasse, ja, und dann mit so einem großen Jungsanteil ist eine Klasse, glaube ich, dann auch mal schnell außer Kontrolle. Aber der Zusammenhalt ist jetzt schon da. Zumindestens ist es jetzt nicht so, dass die untereinander irgendwie gegen sich sind.
Okay, ja, das ist ja schon mal gut, ne? Weil so eine Klassengemeinschaft, die macht halt wirklich auch viel aus, ne? Wie man sich dann auch am Ende gegenseitig unterstützt oder ja auch mal Fremde mit integriert, also Menschen, die fremd quasi neu da reinkommen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, gibt es irgendwas, was du noch auf jeden Fall teilen möchtest?
Gute Frage. Ja, ich glaube, was einfach wichtig ist, weil du das ja auch vorhin gesagt hast, dass du das heute auch noch oft erlebst, dass gerade Schüler und Schülerinnen aus der Haupt- oder Mittelschule so ein bisschen diese Perspektivlosigkeit haben. Und ich glaube, was einfach ganz wichtig ist, dass man an sich selber glaubt, dass man auch die Möglichkeiten nutzt, die man heute durch Social Media und das Internet hat, sich auch selber Informationen einzuholen, sich selber auch weiterzubilden, sich auf was zu spezialisieren, an sich zu glauben. Und ich glaube, man kann dann fast alles erreichen oder sehr, sehr viel erreichen. Und man sollte den Schulabschluss nie als eine Art Grenze sehen, sondern es ist vielleicht mit einem Quali eine Hürde im heutigen Berufsleben. Ich denke aber auch, dass sich da in den nächsten Jahren definitiv was ändern wird, weil es sich was ändern muss. Der Fachkräftemangel ist nicht mehr aufzuhalten und ich glaube, die Chance, die sich da auch noch mal auftut, die kann jeder nutzen.
Ja, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig auch zu betonen, ne? Also einmal, klar, wenn schon kein anderer an einen glaubt, dann sollte man zumindest selber daran glauben. Und Geschichten wie deine, du bist ja auch nicht die einzige Geschichte, die diesen Weg, diesen Werdegang hat, ne? Das heißt, gerade heute mit Social Media sieht man ja auch immer öfter diese Wege, ne? Man sieht die überhaupt, selbst wenn ich die jetzt aus meinem Umfeld direkt nicht kenne. Aber ich kann halt auf Social Media, über Social Media, mir auch genau solche Menschen als Vorbild nehmen, die diesen Weg schon gegangen sind und die eigentlich immer wieder beweisen, es gibt diesen Weg, ne? Und man kann, es ist nicht so perspektivlos, wie man das vielleicht in dem Moment glaubt, wenn man aus der Schule gekommen ist.
Ja, und das war genau das, was du sagst, war zum Beispiel für mich auch damals ein Grund, das auch auf LinkedIn. Ich habe da ja mal auch einen Post drüber gemacht, dass ich eben ohne Studium und Abitur Head of Finance bin. Und das war genau der Grund auch bei mir, weil ich habe mich dafür wirklich auch lange Zeit geschämt. Also ich habe das nicht gerne gesagt, dass ich kein Studium habe. Und natürlich wird man dann gerade auch bei so Netzwerkveranstaltungen oder so oft gefragt, ja, wo hast du denn studiert oder was hast du denn studiert? Und das war eine Frage, ja, die hat mich immer in Angst und Schrecken versetzt. Ich dachte mir immer, oh Gott, was sage ich denn jetzt? Und wir hatten mal einen Praktikanten, der das auch gefragt hat und dann auch gemerkt hat, glaube ich, dass ich so ein bisschen, ja, dass mir das unangenehm war. Und dann habe ich halt so vorsichtig gesagt, nee, so ein Abitur habe ich halt nicht. Und dann wurde der aber immer wieder so weiter und so. Und der war dann am Ende von unserem Gespräch, dass er gesagt hat, ich finde das geil, ich finde das richtig gut. Ich meine, schau mal, was du geschafft hast. Im Endeffekt, du kommst von der Hauptschule. Und da habe ich mir das erste Mal so für mich gedacht, eigentlich hat er irgendwie recht. Es ist vielleicht nichts, wofür ich mich schämen sollte, sondern das ist was, was ich ja erreicht habe, was ich mir ja auch selber erarbeitet habe. Also ich meine, ich habe ja trotzdem sehr viel Fachwissen benötigt und das musste ich mir ja alles selber beibringen. Also es war ja jetzt nicht so, dass das ein einfacher Weg war. Das hat auch nicht 1, 2 Jahre gedauert, sondern das waren wirklich Jahre und sehr viel Lernen. Und mit 2 kleinen Kindern bin ich einfach ganz oft nachts dagelegen und habe irgendwelche, ja, Bücher gelesen, mir YouTube-Videos angeschaut oder. Und was ich halt gerade gebraucht habe im Job, wo ich nicht sicher wusste oder wo mir Kenntnisse gefehlt haben, habe ich mir das selber beigebracht. Und ich glaube, wenn man die Motivation hat und in einem Bereich ist, der einem auch einfach Spaß macht, wo man auch Bock drauf hat, das gut zu machen, mehr darüber zu wissen, gerne in die Arbeit geht, dann kann man das auf jeden Fall schaffen.
Ja, also ich meine, klar, dass das kein einfacher Weg ist, ne? Aber am Ende des Tages ist der halt nie einfach, ne? Also egal mit welchem Abschluss man da rauskommt, trotzdem ist der Weg ja nicht einfach. Und ne,
Ja.
also ich meine, am Ende die Ausbildung zum Beispiel, die du gemacht hast, das ist genau die gleiche, die ein Realschüler macht. Oder jemand, der nach dem Abitur die Ausbildung macht, ne? Also es ist ja sogar zu vielen Teilen einfach auch der gleiche Weg, wo dann plötzlich, den man geht, egal wie vorher der Abschluss war. Das heißt, ja, vielleicht hat man mal das ein oder andere Fach schon mal gehabt oder nicht gehabt, was man mal nacharbeiten muss. Aber der Weg ist natürlich nie einfach. Und mit Kindern zu Hause noch nebenher irgendwas sich weiterzubilden, auch das ist nicht einfach. Aber man findet Wege und Lösungen, wenn man eben die Motivation und den Drive dahinter hat und da
Ja.
wirklich auch verbrennt.
Ja.
Gut. Dann sind wir bei der Abschlussfrage. Welche drei Dinge würdest du dir an Schule anders wünschen?
Was ich mir anders wünschen würde, ist auf jeden Fall die Digitalisierung. Ich würde mir wünschen, dass wir es irgendwie schaffen, schneller und besser alle Schulen gleichermaßen zu digitalisieren. Ich merke dann einen extremen Unterschied, gerade bei meinen Kindern, die sind, wie gesagt, meine Tochter ist auf dem Gymnasium, mein Sohn auf der Realschule und die Schulen sind keine 10 Kilometer voneinander entfernt und aber komplett andere Welten. Also während meine Tochter auf einer extrem gut digitalisierten Schule ist, ist das bei meinem Sohn zum Beispiel überhaupt kein Thema auf der Schule. Und das ist was, was wir meiner Meinung nach brauchen, weil ich glaube, dass wir es nur so schaffen, unsere Kinder für den zukünftigen Arbeitsmarkt zukunftsfähig zu machen und ihnen dadurch auch einen guten Umgang mit dem ganzen Handy und so weiter zu geben, dass die das lernen also dass sie das als Tool wahrnehmen, um zu lernen und nicht nur um Spiele zu spielen und auf TikTok zu sein. Und da merke ich den Unterschied bei meinen Kindern extrem. Und deswegen würde ich mir das auf jeden Fall wünschen. Und das Zweite wäre, ich finde, dass wir den Fokus viel mehr auf die Talente, Fähigkeiten und Skills der einzelnen Schüler und Schülerinnen ausrichten sollten. Und unser Schulsystem, finde ich, ist gerade durch die Noten sehr darauf ausgerichtet, dir aufzuzeigen, was du nicht kannst, aber ist nicht so sehr darauf ausgerichtet, dir zu zeigen, was du kannst und dich in dem Bereich eben weiter zu fördern. Und das Dritte, was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass so Themen wie Mindset, unternehmerisches Mindset, auch finanzielles Wissen, dass das viel mehr Einzug in alle Schulen erhält.
Das sind sehr schöne Wünsche. Und gerade auch so dieses finanzielle oder unternehmerische, das ist ja was, das braucht man ja. Also da kommt ja auch mehr oder weniger jeder dran vorbei. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt nicht unbedingt Unternehmer werden möchte, hilft es mir ja, wenn ich eine Idee davon habe, wie ein Unternehmen funktioniert.
Auf
Oder
jeden Fall.
womit der Unternehmer auch zu kämpfen hat an Themen, die da vielleicht mal sind, die man als Angestellter gar nicht so mitkriegt. Ne? Also wo auch eine andere Wertschätzung wieder entstehen kann.
Ja, total. Und auch das Thema finanzielles Wissen. Was ich damit meine, ist auch, Ja, sich selber, also einfach auch was zu sparen, zur Seite zu legen. Wie mache ich das? Wie mache ich das gut? Wie mache ich das sinnvoll? Auch das Wissen zu haben, dass wenn wir oder auch unsere Kinder in die Rente gehen, die Rente maximal noch eine, ja, gewisse Grundversorgung darstellt, aber nicht mehr den kompletten Lebenserhalt von jedem finanzieren kann. Und ich finde, das ist einfach was, das muss man wissen, damit man was dafür tun kann.
Absolut, absolut richtig. Und das, also ich bin ja noch Teilzeit angestellt und da arbeite ich in der Pensionskasse. Das heißt, wir sind die zweite Säule bei diesen Rentenversorgern, eigentlich direkt hinter der deutschen Rentenversicherung. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich glaube, viele auch so in meinem Alter heute noch sehr unterschätzen.
Ja.
Ich weiß, dass ich wahrscheinlich bis auf ein ganz, ganz kleines Minimum wahrscheinlich keine Rente mehr bekommen werde vom Staat. Aber dieses Bewusstsein haben halt nicht viele. Und dann muss ich ja schon irgendwie gucken. Und ja, natürlich, je eher ich anfange und je mehr Wissen ich auch darüber habe, umso besser sind meine Chancen, dass ich am Ende tatsächlich auskömmlich bin.
Ja, und auch bei mir muss ich sagen, in meinem Alter oder in meinem Freundeskreis ist es so, dass ja viele sich entweder nicht mit dem Thema beschäftigen, nicht so richtig mit dem Thema beschäftigen. Und ich merke einfach, dass für viele ist es auch unangenehm. Die denken sich so, ja, der Staat ist aber irgendwie so dafür zuständig. Gut, es ist jetzt halt die Frage, ob es Aufgabe des Staates ist oder nicht. Aber ich glaube einfach, dass ich nicht, also dass gerade jüngere Generationen nicht mehr davon ausgehen können, etwas zu bekommen. Und da finde ich es umso wichtiger. Und das war ja in den letzten Jahrzehnten auch nicht so, dass das Thema in den Schulen Einzug erhalten hat. Und ich finde es aber jetzt in der heutigen Zeit vielleicht so wichtig wie noch nie, darüber in der Schule zu sprechen, um einfach auch den Kindern, die jetzt vielleicht nicht aus einem Haushalt kommen, wo man zu Hause darüber spricht. Ich meine, nicht jeder Elternhaushalt hat irgendwelche Spardepots, Aktien oder ETFs. Das heißt, die Kinder, die das von zu Hause nicht kennen, müssen ja irgendwie darüber informiert werden. Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, es gibt ja das Internet und Social Media, aber gerade in dem Bereich gibt es ja da auch ganz, ja, kuriose Leute, die da unterwegs sind. Und ich finde, das ist einfach wichtig. Und da ist auch so dieses Zusammenspiel digitale Bildung. Wem und was kann ich im Internet vertrauen? Auf welche Website kann ich vertrauen und bei welchen Kanälen oder Aussagen muss ich vorsichtig sein? Und wie kann ich für mich selber sorgen, um im Alter eben in keine Altersarmut zu rutschen? Und das sollte meiner Meinung nach für alle zugänglich sein, egal aus welchem Elternhaushalt die kommen und egal auf welcher Schulform die sind.
Absolut. Und vor allen Dingen, alles, was Menschen nachher selber vorsorgen können, fällt später für den Staat ja finanziell auch weg, weil er nicht aufstocken muss, zum Beispiel, ne? Also, das heißt, es sollte ja schon eigentlich auch im Interesse des Landes sein, dass diese Aufklärung passiert. Flächendeckend vor allem.
Ja, möchte man denn?
Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und deine vielen wirklich wertvollen Impulse. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir, Daniela, dass ich da sein durfte. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ja, ich fand es richtig schön.
Sehr gut. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.